Ja, hallo liebe Journalistinnen und Journalisten, herzlich willkommen zu unserem virtuellen Pressbriefing zum AI-Act heute. Ich bin Bastian Zimmermann, ich bin Redakteur beim Science Media Center und ich freue mich, dass ich heute noch Sandra Wachter und Philipp Hacker hier mit mir dabei habe. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie gleich noch genauer vor. Ja, der AI-Act ist ja mittlerweile 2,5 Jahre in der Mache. Jetzt ist es gerade die entscheidende Phase. Gestern, wie Sie alle mitbekommen haben, hat der wichtige oder der möglicherweise wichtigste Trilog begonnen. Das geht Stand vor 5 Minuten immer noch an. Also die Pressekonferenz zu den Ergebnissen wurde mehrmals verschoben. Es scheint eine grundsätzliche Einigung zu geben, aber Details sind zum Teil noch unklar. Einige Sachen waren ja auch bis zuletzt nicht klar, zum Beispiel ob Gesichtserkennung durch KI verboten wird und wie jetzt Basismodelle wie GPT-4 reguliert werden sollen. Für die Regulierung der Basismodelle soll es wohl eine Einigung geben, laut Medienberichten. Vielleicht können da Frau Wachter und Herr Hacker gleich was zu sagen. Gerade soll es wohl um die biometrische Gesichtserkennung gehen. Falls wir mitkriegen, dass die Pressekonferenz der EU beginnt, sagen wir auch Bescheid. Aber jetzt sind wir erstmal hier, um den aktuellen Stand und die wichtigsten Fragen zu besprechen. Genau, eigentlich war ja der Plan, über die Ergebnisse des Trilogs sprechen zu können. Jetzt müssen wir etwas improvisieren, aber ich denke, das kriegen wir hin. Genau, wie jedes Mal noch der Hinweis, über die Frage- und Antwortfunktion von Zoom können Sie Ihre Fragen stellen. Also machen Sie davon gerne fleißig Gebrauch. Ja, dann zu unserer Expertin und unserem Experten. Ich stelle Sie mal kurz vor. Wir haben hier Professor Philipp Hacker. Er ist Professor für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und Professorin Sandra Wachter, sie ist Professorin für Technologie und Regulierung am Oxford Internet Institute der University of Oxford im Vereinigten Königreich. Genau, wir haben einige kurze Eingangsfragen hier für Sie, einfach mal, um den Stand der Diskussion einzuleiten. Herr Hacker, was ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand nach dem gestrigen bzw. immer noch andauernden Trilog? Wo steht der AI-Act jetzt gerade? Wie geht es eigentlich dann weiter?
Ja, vielen Dank. Der AI-Act steht jetzt, glaube ich, besser da, als wir das vielleicht gedacht hätten noch vorgestern. Das ist schon mal die gute Nachricht. Also es sieht so aus, ja, dass man hier eine Einigung gefunden hat und mich persönlich freut das auch sehr. Ich kann auch nur das wiedergeben, was Sie schon gesagt haben. Foundation Models, da scheint tatsächlich ein Kompromiss gefunden zu sein. Ich werde darauf gleich nochmal ein bisschen eingehen. Vermutlich basierend auf dem spanischen Kompromissvorschlag vom 28. November. Das hieße dann, dass sich die deutsche, französische, italienische Fundamentalopposition gegen die harte, sage ich mal, Regulierung oder die verbindliche Regulierung von Foundation Models nicht durchgesetzt hätte. Ich würde das sehr begrüßen, ehrlich gesagt. Ich war von Anfang an persönlich dagegen. Ich glaube nicht, dass man hier mit Selbstregulierung weiterkommen kann. Wir haben alle gesehen, sozusagen, wenn einer darauf keine Lust mehr hat, Elon Musk zum Beispiel bei Twitter, dann tritt er einfach aus und dann gibt es keine Handhabe, diese Modelle sozusagen noch weiter regulatorisch zu bearbeiten. Wichtig zu sehen ist, glaube ich, auch, dass wir jetzt den Trilog haben. Da wird es sicherlich heute noch ein Ergebnis geben. Und dann beginnt die eigentliche Feinarbeit. Bis zum 9. Februar, so sagt man, werden dann die Technicals weiter abgehalten. Das sind also die technischen Meetings, wo dann nicht mehr die einzelnen Abgeordneten oder nicht notwendig mit dabei sind, sondern sozusagen die Sachexperten, die Fachreferenten und Referentinnen, wo dann die einzelnen Schrauben nochmal angezogen werden, beziehungsweise einzelne Dinge feinjustiert werden, auch die Erwägungsgründe nochmal genau überarbeitet werden und einzelne Paragraphen auch nochmal oder Artikel nochmal genauer gefasst werden. Das ist also wichtig zu sehen. Und ansonsten kann ich gerne kurz was sagen zu so ganz überblicksartig zur Regulierung vor allem von Foundation Models,
Ja,
wenn das
gerne.
vielleicht sinnvoll ist. Genau, also ich denke, was man sagen kann, ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir hier zwei große Tiers, wie man ja so sagt, also sozusagen zwei unterschiedliche Systemebenen haben werden, der spezifischen Regulierung von Foundation Models. Und zwar einmal, und zwar auf der Ebene der Modellregulierung. Einmal diejenigen Regelungen, die für alle Foundation Models gelten, und dann spezifische Regelungen, die für sogenannte High Impact Foundation Models oder Foundation Models with Systemic Risk gelten. Die für alle gelten, das wird relativ harmlos sein, denke ich. Da wird man wahrscheinlich sehen, Transparenz und also so Transparenz über die Trainingsdaten und so weiter, was ja auch alles sinnvoll und gut ist, und gewisse Regeln über das Urheberrecht. Das war eigentlich schon vorher klar, dass das wohl kommen wird, nämlich dass zum Beispiel ein Compliance-Mechanismus dort eingeführt werden muss. Ein Compliance-Mechanismus, also der, wo das Unternehmen dann aufzeigt, dass entsprechende Vorkehrungen technischer und organisatorischer Art getroffen wurden, um zu verhindern, dass urheberrechtlich geschütztes Material, das man nicht nutzen darf nach europäischem Recht, man darf ja dann Veto einlegen als Urheber oder Urheberin, dass solches Material dennoch verwendet wird. Das wäre jedenfalls das, was auch der spanische Entwurf damals vorgesehen hat. Das ist mir persönlich, ehrlich gesagt, zu wenig, wenn das so käme. Denn man muss ja sehen, dass auch Foundation Models, die jetzt noch nicht diesen absoluten Top-Modellen entsprechen, wie GPT-4 oder so, dass auch diese durchaus mit signifikanten Risiken einhergehen können. Und deshalb müsste man da meines Erachtens nach noch nachsteuern. Aber wenn das jetzt im Trilog nicht kommt, dann wird das schwer. Man bräuchte aber eigentlich Vorkehrungen für Cybersicherheit, für Inhaltemoderation und auch für AI-Safety. Also Stichwort gerade Strategien, technische Strategien, die verpflichtend sind zur Risikominderung, damit eben nicht Cyber-Malware und Viren damit geschrieben werden können, damit Bioterrorismus und auch chemische Waffen damit nicht so leicht, ich will jetzt nicht sagen entwickelt, aber doch sozusagen die Entwicklung oder auch bestimmte tatsächlich terroristische Vorhaben damit unterfüttert werden können. Das ist also die eine Ebene. Und die zweite, dazu nur noch vielleicht ganz kurz, das wäre dann für die wirklich High-Impact-Models. Da zeichnet sich ja ab, dass man das Ganze am Compute aufhängt, also am Trainingsaufwand. Und hier geistert ja immer die FLOP-Zahl durch den Raum, also Floating Point Operations, sozusagen die Anzahl der Rechenschritte, die durchlaufen werden, damit ein Modell dann am Ende trainiert ist. Hier geht es um sehr große Zahlen, aber mit denen ist schon auch einiges verbunden. Ursprünglich war vorgesehen von der spanischen Ratspräsidentschaft 10 hoch 26 Flops als Threshold sozusagen, ab dem man dann annehmen kann oder zumindest vermuten kann, dass wir so ein High-Impact-Model haben. Das könnte sein, dass sich das nochmal ein bisschen reduziert. Ich persönlich fände es gut, wenn wir auf 10 hoch 24 runtergehen. Dann wäre nämlich auch klar, dass die jetzigen Modelle, die sozusagen State of the Art sind, also sowas wie GPT-4, BARD, Gemini, erfasst sind. Wenn wir bei 10 hoch 26 sind, sind die wahrscheinlich nicht erfasst. Das wären dann künftige Modelle, wobei gar nicht klar ist, ob das irgendwann mal überhaupt Modelle diesen Stand erreichen werden. Und ich glaube auch schon die jetzigen Modelle, da brauchen wir diese zusätzlichen Kriterien und Anforderungen. Was sind die? Das wären dann solche Sachen wie Risikomanagement, Red Teaming, also dieses versuchen, sozusagen Teams auszuwählen, die das System bewusst brechen sollen oder dazu bringen sollen, dass es Dinge tut, die es eigentlich nicht tun soll, und das in einer überwachten Prozedur. Weiterhin dann dort Cybersicherheit und womöglich auch noch Angaben zum Energieverbrauch. Das fände ich auch sehr wichtig. Da wird vielleicht Sandra auch noch was zu sagen. Ich kann da später auch gerne noch mehr zu sagen. Die Sustainability Dimension, die ist ja ganz wichtig bei diesem Klima, bei den großen Modellen. Und dann als allerletztes vielleicht nur noch der große Bereich Open Source. Das ist nach wie vor, glaube ich, auch ziemlich umstritten. Da weiß ich persönlich auch nicht, ob es da jetzt schon eine Einigung gibt. Es ist immer wieder gesagt worden, dass Open Source Modelle grundsätzlich eigentlich ausgenommen sein sollen vom AI Act, dass sie dann nicht ausgenommen sind, wenn sie in High-Risk-Systeme verbaut werden, und dass sie auch für die Foundation-Model-Regulierung nicht ausgenommen werden. Jetzt gab es aber den Vorstoß, die doch eventuell auszunehmen, jedenfalls von den Mindeststandards, nicht von denen für systemische Modelle, aber von denen für Mindeststandards. Da bin ich mal sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich würde sagen, eigentlich sollten Open-Source-Modelle, jedenfalls was die Mindeststandards für Foundation-Models anbelangt, auch mit drin sein. Denn ob Open-Source oder nicht, man kann damit dann eben doch Dinge anstellen, die wir lieber so hier nicht sehen wollen, gerade wenn man eben an Public-Safety-Threats und Ähnliches denkt. Mhm. Das sozusagen mal so als Input vielleicht als ersten aus meiner Warte.
Ja, vielen Dank erstmal, Herr Hacker, für die erste Einordnung. Eine Sache, die ich eben nicht gesagt hatte, wir hatten eigentlich geplant, dass wir zu viert heute hier wären. Jan Peters von der TU Darmstadt war eigentlich eingeplant für die fachliche Einrichtung aus KI-Forschungsperspektive. Der ist leider krank, deswegen sind wir jetzt heute hier nur zu dritt. Deswegen haben wir jetzt quasi keinen, der dediziert dazu da ist, auch die technischen Fragen nach der Funktionsweise der Modelle einzuordnen. Sie beide befassen sich ja auch ein bisschen damit, wie die technisch funktionieren und kennen sich damit ja auch ein bisschen aus. Aber sind jetzt keine, die quasi in der KI-Forschung selbst drinstecken. Die Perspektive fehlt jetzt heute ein bisschen. Deswegen fokussieren wir uns eher auf die juristische Einordnung. Aber wir können einfach mal schauen, wozu sie sich befugt fühlen, was zu sagen und wozu dann eben nicht. Ja, dann erstmal noch zu Frau Wachter, zu so ein bisschen der Beurteilung des AI-Acts. Also wie sehen Sie den AI-Act bisher und was sollte Ihrer Meinung nach Stand jetzt noch verbessert werden?
Ja, es ist sehr, sehr spannend. Aber wir werden sehen, wie das Ganze jetzt über die Bühne geht. Es gibt so vier Sachen, die so auf meiner Wunschliste draufstehen, wo ich hoffe, dass ich noch etwas tun wird. Das erste hat ein bisschen mit den Hochrisikogruppen zu tun, was genau da jetzt rein und rausfällt. Da würde ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen Nachbesserung wünschen. Ich finde den Hochrisikobereich grundsätzlich sehr, sehr gut. Das Parlament hat hier vorgeschlagen, weitere Risikogruppen aufzunehmen, also KI, die möglicherweise Wahlen beeinflussen kann. Oder eben auch Recommender System von großen Plattformen mit ihnen aufzunehmen. Das wäre meiner Meinung nach keine schlechte Idee. Großes Hin und Her ist noch mit Emotion AI. Dass das gar kein Hochrisikobereich ist, finde ich eigentlich sehr, sehr problematisch. Sollte zumindest ein Hochrisikobereich sein. Man kann sich genauso gut überlegen, ob man aus bestimmten Bereichen nicht bannen möchte, also Emotion Recognition in Education oder im Arbeitsbereich. Das sind definitiv Bereiche, wo man sich überlegen kann, dass man das im Generellen verbietet. Und auch die Frage nach dem Predictive Policing. Ist man ja auch hin und her gegangen, ob man das einfach bannen sollte. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Idee. Aber das ist alles noch offen. Aber da gibt es noch die Möglichkeit, nachzubessern. Ich bin auch nicht besonders glücklich mit dieser Filterungsidee. Ich habe an und für sich diese Default-Einschätzung sehr, sehr gut gefunden, dass sobald man in einem Hochrisikobereich etwas entwickelt, man automatisch in die Hochrisikogruppe hineinfällt. Jetzt diesen zweiten Schritt zu haben, da dann nochmal sich rauswurschteln zu können, gefällt mir an und für sich überhaupt nicht. Ich glaube, das bringt große Rechtsunsicherheit mit sich und ich hoffe, dass man da, selbst wenn man da bleibt, das so klein und narrow gestaltet, dass das nicht zu Rechtsumgehung führen kann. Ganz besonders würde ich mich nicht freuen, wenn man mit Self-Assessment das Ganze abhandeln würde. Also ich hoffe, dass man das noch wahrnehmen wird. Ich hoffe auch sehr, sehr stark, dass sozusagen die ganze Lieferkette verrechtlicht wird. Was bedeutet Foundation Models und General Purpose AI und auch diejenigen, die es am Ende nutzen, dass alle dort in die Haftung genommen werden. Ich habe das in der Vergangenheit oftmals mit Ton verglichen oder mit Keramik, wo sozusagen diejenigen, die den Ton zur Verfügung stellen, die Foundation Models, eine Pflicht haben, sicherzustellen, dass der Ton nicht giftig ist, weil sie eben wissen, dass Vasen und Aschenbecher damit geformt werden können. Und die Vasen und Aschenbecher formen, also Applications draufbauen wie ChatGPT, haben genauso Verantwortung wie eben auch diejenigen, die Vasen und Aschenbecher kaufen oder ChatGPT nutzen, um Missinformationen zu betreiben. Das heißt, alle drei müssen in die Verantwortung gezogen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Argument zu sagen, Generative Purpose AI oder Foundation Models können für so viele verschiedenste Dinge genutzt werden, dass man die Risiken nicht mehr vorhersehen kann, ist für mich ein seltsames Argument, weil das würde ja bedeuten, dass es per Definition ein Hochrisikotechnologie ist, wenn ich so viele Dinge damit machen kann, dass ich es unmöglich mehr abschätzen kann. Man muss sich eben auch die Downstream-Probleme damit anschauen, nicht? Also wenn das Foundation Model ein Problem hat, dann wird das weitergestrahlt auf alle die Applikationen und es ist viel, viel wichtiger, dass man auch gleich bei der Quelle ansetzt. Man stelle sich vor, man hat eine Bergquelle, die Wasser an Haushalte liefert und die ist bleiverseucht. Und das, was man macht, ist Filter zwanghaft einführen in allen Haushältern, anstatt zur Quelle zu gehen und dort nachzubessern, um sicherzustellen, dass da keine Gifte hineingeflossen werden.
Das ist interessant, was Sie da gerade sagen, weil da gibt es nämlich auch die erste Frage im Chat zu. Deswegen hake ich hier mal kurz direkt bei dem Punkt ein, bevor Sie weitermachen. Also eben genau die Frage, ob Basismodelle diese vorhandenen Biases eventuell auch vererben und woher Anwender das überhaupt wissen könnten, wenn es in der Lieferkette keine Transparenz gibt.
Ja. Wenn ich das noch fertig habe, das alles mit eingenommen. Also ja, man hat diese Downstream-Effekt, man sollte wirklich an der Quelle anfangen. Und auch Wasserfilter einbauen. Man muss eben beides machen, Application as Foundation Models, weil es eben vererbt werden kann. Das ist sehr, sehr wichtig zu machen. Was dazu gemacht werden kann, sind eben Audits. Ich bin ein großer Fan von Audits und es ist nur ganz, ganz wichtig, dass wir uns überlegen, welche Art von Audits wir uns da vorstellen. Ganz oft kommt dieses Red Teaming auf, was viele Vorteile hat, aber mit Sicherheit nicht die Silver Bullet ist. Das ist auch ein industriegecaptureter Begriff. Das ist etwas, das ganz stark von der Industrie auch propagiert wird und das hat auch seine Gründe. Das heißt, die beste Art und Weise, sich über Red Teaming vorzustellen ist, man hat eine Festung oder ein Haus und man möchte wissen, ob etwas Gefährliches in diesem Haus und in der Festung stattfindet. Und anstatt in das Haus hineinzugehen und zu untersuchen, was dort los ist, muss man sich mit dem Türsteher unterhalten und kann den Türsteher bestimmte Fragen stellen. Das sind die API, über die man sozusagen dann hineinkommen kann. Und dann kann ich eben testen. Ich kann fragen, wie kann ich eine Bombe basteln? Und wenn ich eine Antwort bekomme, dann weiß ich, da ist ein Problem. Oder wenn ich ein Diffusion Model nutze, um Kinderpornografie herzustellen, dann weiß ich, das ist ein Problem. Oder wenn ich hacken kann und Trade Secrets oder Daten von Menschen herausfinden, dann weiß ich, dass es ein Problem ist. Aber es ist halt natürlich sehr narrow zugeschnitten und ich bekomme nicht Access zu dem ganzen Ding. Das heißt, systematisches Testen würde nicht funktionieren. Müsste eigentlich das Testen, unter anderem Red Teaming schon in Ordnung, aber eben auch weitere Audits sich überlegen und dann kann man das eben viel besser abschätzen. Und das Letzte hat noch zu tun, was ich mir sehr, sehr wünschen würde, das Gegengewicht für die Self-Assessments, die individuellen Rechte. Also das Parlament hat ja im Juni vorgeschlagen, dass sozusagen normale Bürger, Bürgerinnen, vielleicht sogar die NGOs anstelle von Bürgern sich beschweren können, wenn sie der Meinung sind, dass die Industrie oder die Entwickler sich nicht an diese Regeln halten. Und das würde so ein bisschen ein Gegengewicht zu diesen Self-Assessments darstellen, weil die meisten der Dinge darauf basieren, dass die Entwickler selbst zertifizieren, ob sie der Meinung sind, dass sie dem AI-Act konform sind und den Standards konform sind, die jetzt auch noch über die nächsten 1-2 Jahre geschrieben werden. Und diese Standards sind natürlich hauptsächlich von der Industrie geschrieben. Es gibt nur 2 Zivilgesellschaften, die damit vertreten sind. Die haben nur Observer-Status, dürfen nicht mitstimmen. Und wenn das schon von der Industrie geschrieben ist, man sich selbst zertifizieren kann, ob man diesen Regeln folgt, dann braucht man zumindest einen individuellen Rechtsansatz, der es erlauben würde, dem Bürger, Bürgerinnen eben auch dagegen vorzugehen. Also das ist sozusagen meine Wunschliste, die ich habe. Wir werden sehen, ob das realistisch ist, aber das sind so die Hauptdinge, die mir noch am Herzen liegen.
Ja, vielen Dank erstmal für die erste Einordnung. Wir haben sogar auch schon einige Fragen jetzt hier im Chat. Vielleicht an Sie, Herr Hacker, die Frage, was die sich abzeichnende verbindliche Regulierung für die Entwicklung der Foundation Models bedeutet, ob das ein Hemmnis ist, was kriegen Sie so aus den Kreisen mit, halten die Forschenden und vielleicht auch die, die es für Unternehmen entwickeln? Also das ist ja gerne das vorgeschobene Argument, was halten Sie davon?
Davon halte ich ehrlich gesagt wenig in dem Kontext. Es gibt gerade eine neue, schöne Studie, die rausgekommen ist gestern von der Future Society. Und die haben gezeigt, dass wenn man mal sich die Entwicklungskosten anschaut für wirklich hochklassige Foundation Models, und wir sprechen hier von 10 hoch 24 Flops und mehr, dann ist man ohnehin bei Entwicklungskosten von ungefähr 60 Milliarden. Und die Compliance-Kosten, das haben die auch ausgerechnet, die sich zum Beispiel aus dem Vorschlag des Europäischen Parlaments ergeben würden, und das kann ja sein, dass sowas Ähnliches jetzt kommt, die machen dann gerade mal 1% der Compliance-Kosten, der gesamten Entwicklungskosten aus. 1%. Und das dafür, dass sozusagen die Systeme dann verbindlich sicherer gemacht werden. Das halte ich für absolut gerechtfertigt und durchaus proportional. Man muss halt einfach so sehen, das sind die absoluten Hochklasse-Modelle, die wir da sehen. Und wer Champions League spielen will, muss sich halt auch an die Champions League-Regeln halten und kann nicht sagen, ich würde dann aber gerne 10-mal wechseln dürfen. Ja? Das heißt, auch kleinere Unternehmen aus Deutschland oder Frankreich, auch Aleph Alpha und Mistral, die können das auch stemmen, solange es sozusagen damit Praktiken einhergeht, die sowieso Best Industry Practices sind. Und das sind die Regeln, die da vorgeschlagen sind. Es sind keine absolut wilden Dinge, die da verlangt werden, sondern sozusagen Common Sense, das, was man eben ohnehin tun würde. Genauso was wie Red Teaming, Sandra hat schon angesprochen, das ist etwas, was die Industrie ohnehin schon macht. Da kann man sicherlich noch weiter dran bohren. Ich würde zum Beispiel auch sagen, was ganz wichtig ist, wäre ein Access Right für Vetted Researchers. Ja, das haben wir nämlich im DSA. Artikel 40 DSA sagt, auf VLOPs, also auf die Very Large Online Platforms, da dürfen unabhängige Wissenschaftler zugreifen. Das gibt's momentan nicht im AI-Act. Ich habe lange auch versucht, dafür zu kämpfen. Ob das am Ende drin ist, bin ich mir nicht sicher. Das ist aber etwas, was absolut fehlen würde und was wir brauchen, noch eine stärkere sozusagen unabhängige Kontrolle. Und wie Sandra sagt, vielleicht nicht nur über APIs, sondern da kann man dann gucken, das ist nicht ganz einfach, den Researchers so weit Access zum Modell zu geben, dass sie auch am Modell selber rumbasteln können. Man muss natürlich aufpassen, dass dabei nicht gleich Trade Secrets dann rausgeleakt werden, sonst kommt halt irgendein Researcher, der letztlich aus China kommt oder so, sagt, ich wüsste, er hätte auch gerne Zugang, und dann flups ist auf einmal das Modell kopiert. Das muss man halt definitiv verhindern, aber da kann man, glaube ich, noch einiges machen.
Mhm. Frau Wachter, Sie hatten eine Ergänzung.
Ja, also Philipp Hacker hat mir sozusagen aus dem Kopf schon herausgesprochen. Man kann ganz, ganz stark Inspiration eben vom Digital Services Act nehmen, wo wir diese Vetted Researchers haben. Das fände ich eben ganz gut, weil, wie gesagt, Red Teaming ist eine Methode, aber in Wirklichkeit braucht man viel stärkere Möglichkeiten hinein, mit den Audits zu gehen. Der DSA hat ein paar Grundlagen, die das geregelt werden sollen. Da kommen noch Standards raus. Also da könnte man in Wirklichkeit sich sehr schnell an dem orientieren. Deshalb würde ich für eine sehr, sehr gute Idee halten. Und nur zu der generellen Frage, wirtschaftlicher Nachteil. Es ist so ein bisschen so, man muss sich mal überlegen, das würde in der Autoindustrie vorkommen, nicht? Und jemand sagt, ich würde gerne Autos auf den europäischen Markt zulassen, aber das mache ich nur, wenn ich mich an keine Geschwindigkeitsbeschränkungen halten muss, wenn ich keine Airbags drinnen haben muss und wenn ich keine Gurte einbauen muss und wenn meine Autofahrer auch keinen Führerschein haben müssen. Dann würde ich jetzt sagen, das ist ja verrückt, das kann man ja nicht machen. Und das ist genau das, wie es beim AI auch ist. Wenn man ein Modell hat oder eine Applikation, die grundsätzlich risikoträchtig ist, dann sind die Dinge, die dann hineingeschrieben sind, nicht zu Fleiß oder um jemanden zurückzuhalten oder Forschung aufzuhalten oder Profit aufzuhalten, sondern sicherzugehen, dass Leute nicht überfahren werden oder verletzt werden. Das sind einfach ganz vernünftige Regelungen der guten Praxis, um sichere und menschenrechtsschützende Technologien auf den Markt zu bringen. Also wie gesagt, das Recht ist dazu da, um als eine Leitlinie für gute Innovation und sichere Innovation dazustehen.
Mhm. Hier haben wir eine Nachfrage zu den Open-Source-Modellen, Herr Hacker, vielleicht an Sie, weil Sie die im Eingangsstatement auch angesprochen hatten, also dass die Verhandlungsunterlagen zufolge von der strikten Regulierung ausgenommen werden und die Regulierung dann nur bei der Einstufung als Hochrisikoanwendung oder einer Nutzung für verbotene Zwecke greifen würde. Und da die Frage, was Sie davon halten, wenn das denn stimmt.
Ja, also ich halte es für sinnvoll, einerseits zu sagen, dass Open-Source-Modelle grundsätzlich Teil des europäischen und auch sonstigen Ökosystems sein sollten, weil klar ist, dass wir sonst noch stärkere Tendenzen hin zu einer Oligopolisierung des Marktes haben. Also im Grundsatz, glaube ich, sind viele Leute, auch gerade aus dem Tech-Bereich, die tech-affin sind, große Open-Source-Fans. Und in ganz vielen Bereichen werden Open-Source-Modelle ja auch eingesetzt, auch jetzt schon in allen möglichen Formen von kommerzieller Software. Zugleich sind diese Modelle so gestrickt, dass da natürlich tatsächlich manchmal einfach Developer-Teams dahinter stehen, die jetzt, die das eher so hobbymäßig machen, die können keine großen Compliance-Anforderungen schultern. Aber das sieht eben anders aus, wenn die in kritischen Bereichen eingesetzt werden. Das heißt, da wäre ich dann auch sehr dafür, dass tatsächlich Open-Source-Modelle auch mit erfasst sind, nämlich dann, wenn es eben in die Hochrisikobereiche oder in die verbotenen Bereiche gar geht, aber ich meine, verboten ist halt dann verboten, also ob jetzt Open-Source oder nicht, das ist, kann natürlich keine Rolle spielen. Wichtig wäre mir eben, dass eigentlich alle Foundation-Model-Regeln möglichst auch für Open-Source-Modelle gelten, denn auch da gilt das, was Sandra Wachter gerade gesagt hat, ja, ich kann ja nicht sagen, ich bin hier ein Startup und mache das Ganze irgendwie aus altruistischen Motiven, deshalb kann ich jetzt ein Auto ohne Airbag auf den Markt bringen. Das macht einfach keinen Sinn, ja. Also bei diesen Modellen, die so wirkmächtig sind, da muss man das dann auch zusätzlich fordern können. Und let's face it, die Entwicklungskosten sind ohnehin so hoch bei diesen Foundation Models. Das macht nicht irgendeine Bude in der Garage oder irgendwo im Keller. Ja, das sind hochprofessionelle Einheiten. Wenn wir sehen, wer das macht Meta. Ja, also Meta AI ist da ganz vorne mit dabei und Forkin, das sind die Leute aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Beides nicht gerade Unternehmungen, die dafür bekannt wären, dass sie an Geldmangel leiden. Also insofern, da habe ich ehrlich gesagt relativ wenig Verständnis dafür, wenn man hier jetzt Foundation Open Source Models ausnehmen würde. Ich würde sogar persönlich noch weitergehen, auch wenn das vielleicht keine populäre Forderung ist. Aber ich würde sogar sagen, wenn wir im Bereich Systemic Risk Models sind oder im Bereich, sagen wir, 10 hoch 24 Flops und mehr, dann würde ich sogar verbieten, diese Modelle Open Source zu stellen. Warum? Weil Forschung gezeigt hat, dass Security Layers, die eingezogen werden, relativ schnell und sehr einfach mit wenig Aufwand entfernt werden können, sobald das Modell Open Source gestellt ist, ich es also auf dem eigenen Computer runterladen kann. Das heißt, dann nutzen unsere ganzen Vorgaben, die wir vorher machen mit Red Teaming und was weiß ich, nutzt alles nichts mehr, wenn das Modell Open Source gestellt wird, weil das dann einfach reverse engineert werden kann. Dann kann ich das eben nutzen ohne diese internen Sicherheitsbeschränkungen. Und das ist leider tatsächlich, wir reden hier letzten Endes über Dual-Use-Güter, das ist nicht ungefährlich. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir hierfür eine Lösung, wo wir sagen, regulated oder moderated access, in jeglicher Hinsicht Access für die Researcher, aber gleichzeitig eben mindestens oder höchstens Access, also Hosted Model, eben kein Open Source in diesen ganz hohen Performance-Bereichen.
Eine Frage an Sie, Frau Wachter, die im Chat auch kam, ist, warum sich Deutschland, Italien und Frankreich gegen die verbindliche Regulierung der Foundational Models positioniert haben. Und vielleicht noch von mir hinzugefügt, was halten Sie eigentlich von dieser Position?
Also grundsätzlich ist es mal nicht überraschend, dass 10 vor 12 dann nochmal Versuche gemacht werden, das eine oder das andere herumzurücken und das sozusagen dann nochmal das Ganze zu beeinflussen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass da wahrscheinlich sehr starke Lobbying-Strategien gefahren worden sind, dass dann kurz vor dem Ende dann nochmal gesagt wurde, nein, wir sollen jetzt die Foundation Models doch nicht regulieren. Hab mich persönlich sehr, sehr enttäuscht. Ich hätte mir gedacht, dass wir den Weg bereits gegangen sind und dass das Ding nicht nochmal aufgemacht wird. Das halte ich ein bisschen für enttäuschend. Man muss sich eben auch überlegen, welche Risiken. Es gibt hunderte Millionen Leute, die in Europa leben, deren ihre Grund- und Menschenrechte potenziell eingeschränkt verletzt werden. Von Diskriminierung zu Missinformation zu Umwelt-Impact, die diese Dinge haben. Und der Vorschlag, das mit Selbstregulierung zu machen, ist eigentlich fast empörend. Weil Self-Regulation bedeutet nichts anderes, als ich kann mich an die Regeln halten oder auch eben nicht. Also in der juristischen Fachjargon nennt man das Lex Imperfecta. Imperfektes Recht, wenn es keine Möglichkeit gibt, es eben durchzusetzen, wenn es sich jemand daran nicht halten möchte. Und deswegen verstehe ich sozusagen die Logik dahinter überhaupt nicht, weil den einzigen Incentive, den ich schaffe, ist, mich nicht daran zu halten. Deswegen würde ich es eben für wesentlich besser halten, ordentliche Rechtsvorschriften zu haben. Philipp Hack hat auch schon gemeint, wie wir das mit Elon Musk und Twitter gesehen haben, diese Code of Conduct, den es für Missinformation gegeben haben, da hat er sich auch einfach nur entfernt. Das kann man so nicht machen. Wir sind im Hochrisikobereich, wir sind Foundation Models, wir wissen, dass diese Risiken da sind und sich auf das ethische Gefühl eines Unternehmens zu verlassen, glaube ich, ist einfach nicht genug. Man muss sozusagen nicht Compliance unter Strafe stellen.
Ja, Herr Hacker, Sie hatten auch noch eine Anmerkung dazu.
Ja, vielleicht auch noch ganz kurz zum Hintergrund der deutsch-französisch-italienischen Position. Also ich glaube, dass da zwei Sachen auch noch eine Rolle gespielt haben. Das eine ist, dass natürlich Deutschland und Frankreich tatsächlich die einzigen Staaten eigentlich sind, die selbst hoffnungsvolle Foundation Model Provider haben. Das ist insofern sicherlich kein Zufall, dass gerade diese Staaten sehr dafür sind, die Anschränkungen sozusagen niedrig, die Anforderungen niedrig zu halten. Das ist aber meiner Ansicht nach schon ökonomisch eine Milchmädchenrechnung. Denn wir haben hier sehr wenige, durchaus starke Unternehmen, Aleph Alpha, Nionic in Deutschland, Mistral, Silo in Frankreich. Aber das sind eben auch nur zwei Unternehmen. Hier und zwei da und vielleicht noch ein paar weitere. Aber der ganz große Teil des europäischen Ökosystems im KI-Bereich sind eben keine Foundation Model Provider, sondern sind andere Unternehmen, die entweder auf Foundation Models aufbauen oder ganz andere KI-Modelle nutzen, zum Beispiel Convoluted Neural Networks, um damit Krebserkennung zu machen. Und das Problem ist jetzt, wenn ich die Foundation Model Provider ausnehme und sage, auch die müssen jetzt nur ein bisschen Selbstregulierung machen und wer das halt nicht will, der macht das dann am Ende des Tages halt nicht, dann wird ja die Regulierungslast notwendig auf die Nachgelagerten verschoben. Und das ist eben das ganz große Ökosystem, die sich dann nicht darauf verlassen können, dass sie da eigentlich gute Qualität geliefert bekommen. So wie Sander Wachter das schon sagte, macht halt überhaupt keinen Sinn, das nicht einmal an der Wurzel, sondern dann tausendmal in der Anwendung sozusagen den gleichen Fehler auszumerzen. Das heißt, das ist schon mal das eine, dass man da sich, glaube ich, ökonomisch vergriffen hat, weil man nicht gesehen hat, dass das eigentliche Zentrum des KI-Ökosystems in Europa eben gerade nicht Foundation Models sind. Bislang, das ist leider so, aber daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Ja. Und also das ist das, deshalb ist das aus dem Grund schon mal, glaube ich, wirklich seltsam. Ich glaube, was man eigentlich damit machen wollte, vermute ich, ist das Narrativ ändern. Zu sagen, schaut mal, vor allem liebe VCs, also liebe Venture Capital Leute, wir in Europa, wir wollen KI. Wir wollen nochmal hier ein Zeichen setzen, dass wir nicht sozusagen nur für Regulierung oder Überregulierung stehen. Und ich meine, so ein Narrativ ist ja an sich auch richtig. Ich muss auch sagen, es besteht ja auch ein Risiko darin, KI nicht zu nutzen. Ja, gerade in medizinischen Kontexten, man muss das alles gut bauen und Sandra Wachter hat tolle Paper dazu geschrieben, was alles schiefgehen kann da. Aber trotzdem haben wir da eine massive Unterversorgung und es gibt eben schon einige Felder, wo KI mindestens genauso gut oder teilweise besser ist, als die Menschen in der Erkennung spezifischer Krankheiten. Und das sollten wir und müssen wir auch nutzen, glaube ich. Auch im Education-Bereich, wo wir auch massives Fachkräfteproblem haben. Aber das Ganze geht natürlich wirklich nur, wenn wir das insgesamt verantwortungsvoll und sozial und auch ökologisch nachhaltig gestalten. Trotzdem, dieser Versuch, das Narrativ zu ändern, der ist vom Impetus her schon richtig, nur wir sollten es anders machen, indem wir sagen, guck mal, es gibt hier bestimmte Förderungen, es gibt Safe Harbors, wir spezifizieren also bestimmte Bereiche, auch technisch, wo man sagen kann, wenn sich die Unternehmen daran halten, dann seid ihr im sicheren Bereich, dann seid ihr sozusagen in der grünen Zone und dann kann euch erstmal rechtlich nicht wirklich was passieren.
Mhm. Da gibt es direkt eine Nachfrage, die dazu passt, und zwar, wie wichtig eigentlich eigene Foundation Models in Deutschland bzw. Europa sind. Also haben wir beim Pressbriefing letzte Woche auch schon drüber gesprochen und Holger Hoos und Christian Kersting sagten, dass es schon sehr schön wäre, wenn man da eben nicht von den internationalen Anbietern so abhängig wäre. Sehen Sie das ähnlich oder was ist Ihre Einschätzung dazu? Ja, Frau Wachter, fangen Sie gerne an und dann Herr Hacker.
Ja, natürlich wäre das gut. Es ist total wichtig zu erkennen, dass, wie wir schon gesagt haben, diejenigen, die es entwickeln, sitzen entweder in China oder Amerika. Das sind die großen Player. Man muss sich überlegen, dass je mehr Applikationen auf diesen Foundation Models gebaut werden, es sich eine Abhängigkeit natürlich ergibt, nicht? Das darf man natürlich nicht vermissen. Wie gesagt, wenn man das die Wasserquelle nochmal hernimmt, nicht? Dann, wenn die Wasserquelle weg ist, dann hat niemand mehr was zu trinken zu Hause, nicht? Also da ist ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, das geschaffen wird. Und wenn das etwas ist, das nicht im Haus passiert, dann ist das natürlich mehr problematisch, wenn man natürlich dann sozusagen an andere Gewalten gebunden ist. Natürlich, deswegen wäre es fantastisch, wenn wir Ähnliches hier schaffen könnte. Und die Antwort ist wie immer Geld. Es geht darum, dass man genug in die Forschung investiert, nicht nur in die Industrie, aber auch in die Wissenschaften, Universitäten, den Ressourcen zur Verfügung stellt, um dort mithalten zu können, um eben Alternativen bilden zu können. Das ist total wichtig. Aber wie gesagt, das ist immer eine schwierige Sache, das nach außen zu verkaufen, dass man sagt, ja, man braucht ein bisschen mehr Geld, um mithalten zu können oder zumindest Alternative zu bilden. Ob man jetzt sozusagen mithalten kann mit Meta, in Europa ist eine andere Frage, aber man kann zumindest etwas schaffen, das eine Alternative bindet, so dass man nicht nur von dieser einen Wasserquelle abhängig ist. Aber es ist eine Frage vom lieben Geld, wie so oft.
Mhm. Ja, Herr Hacker noch.
Ja, dazu vielleicht ganz kurz. Also es werden ja da tatsächlich auch Anstrengungen unternommen hinsichtlich seitens einiger Unternehmen. Ich wünsche denen auch wirklich alles Gute. Das wäre großartig, wenn wir das sehen, dass hier stärker auch Foundation Models in Europa ansässig sind. Sie kennen ja vielleicht die Zahlen aus dem Jahr 2022. 73% der Modelle in den USA veröffentlicht, 15% in China, wahrscheinlich noch massiv underreported, weil da auch sehr viel im Militärbereich passiert. Das heißt, wir haben sozusagen weniger als 10% in Europa, weil auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Rest Südostasiens ein bisschen was passiert. Das ist bedrohlich. Und warum ist das bedrohlich? Ich möchte noch eine Komponente hinzunehmen, nämlich die geostrategische. Ich komme gerade von, ich habe gerade einen Talk gehalten bei einer Eurodefense-Tagung, wo viele hochrangige Generäle auch da waren. Und da sieht man das als ganz erhebliche Gefahr. Denn wir sehen ja, dass auch militärisch KI immer stärker genutzt wird, sowohl sozusagen seitens der NATO auch als auch von den anderen Staaten, sagen wir mal, strategischen Rivalen. Und wenn man sich jetzt diese Zahlen anschaut, USA und China als eigentlich die einzigen Partner bisher da, dann muss man sagen, China ist da natürlich nur sehr bedingt verlässlich, aber auch die USA sind leider kein wirklich verlässlicher Partner mehr. Wir laufen hier sehenden Auges in die nächste Öl- und Gasabhängigkeit sozusagen rein, nur diesmal noch schlimmer eigentlich, nämlich in der Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Und warum ist das problematisch mit den USA? Naja, wenn man sich die Umfragen anschaut, müssen wir ernsthaft davon ausgehen, dass ab dem Jahr 2025 eventuell Trump wieder an der Macht ist. Und wir haben gesehen, dass der einfach alles nutzt, völlig rücksichtslos, um seine politische Agenda durchzuziehen. Es könnte also durchaus sein, dass Trump dann sagt, ja, also entweder ihr stellt jetzt die Ukraine-Hilfe ein oder wir stellen den API-Zugang zu den amerikanischen Foundation Models ein. Dann könnt ihr mal gucken, wo ihr bleibt. Und dafür müssen wir gewappnet sein. Deshalb, wir brauchen dringend Player hier, aber wie Sandra Wachter schon sagte, da ist es nicht damit getan, dass man ein paar Millionen hier oder da investiert. Deutschland hat es ja jetzt noch nicht mal geschafft, die LEAM-Initiative zu unterstützen. Da geht es um 200 bis 300 Millionen. Das sind ehrlich gesagt lächerliche Beträge in dieser Liga. Wir haben gerade 10 Milliarden ja investiert für eine, oder zumindest versprochen für eine Chip-Fabrik. Angesichts der Haushaltslage ist das jetzt ein bisschen schwierig in Deutschland. Aber was wir eigentlich bräuchten, ist ein europaweites Paket, ein Investitionspaket, sowas wie ein europäisches DARPA, also ein europäisches Institut, das sich wirklich den Schnittbereichen von AI-Research, teilweise auch militärischer Forschung und sozusagen diesen Foundation Models verschreibt und wo ein paar Milliarden reingepackt werden. Das würde wirklich einen Unterschied machen, denn Aleph Alpha hat gerade 500 Millionen eingesammelt. Das ist hervorragend, aber wenn man das vergleicht mit den 13 Milliarden, die allein Microsoft schon in OpenAI investiert hat, dann sieht man auch, dass man da sonst sehr schnell an die Grenzen kommt.
Mhm. Ja, das mit der Abhängigkeit ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, gerade jetzt bei den kürzlichen OpenAI-Dramas haben sich auch einige Nutzerinnen und Nutzer gedacht, ob es jetzt so sinnvoll ist, von dieser Firma abzuhängen, wo es dann auch manchmal, ein bisschen merkwürdig zugeht. Apropos merkwürdig vielleicht, Frau Wachter, eine Frage an Sie mal für den generellen Prozess jetzt. Also ich meine, einige von den Abgeordneten der EU haben jetzt so ein bisschen stolz getweetet, hey, wir verhandeln seit 16 Stunden. Kommen bei solchen Verhandlungsmarathons, bei denen am Ende sich irgendwie die Person durchsetzt, die am meisten Kaffee getrunken hat, kommt da am Ende überhaupt eine sinnvolle Regulierung raus oder ist das eigentlich der Prozess grundsätzlich schon zu kritisieren?
Ich meine, das Problem ist halt, dass ja, natürlich ist es besser, wenn jeder zur fünften Zeit nach Hause gehen kann und schlafen und dann frisch und munter wieder anfangen. Aber tatsächlich stehen die Leute ja auch ein bisschen unter einem Zeitdruck in Wirklichkeit, nicht? Also wie gesagt, dass es so ist, dass es, ob es sich jetzt vor Weihnachten sozusagen nochmal einigt, wäre ja ganz gut. Wenn das jetzt dann mit den Neuwahlen wieder in Verzug gerät, nicht, dann steht das die Gefahr da, dass das Ganze überhaupt nicht mehr durchkommt. Also da ist wahrscheinlich einfach ein großer Druck, das einfach jetzt durchzudrücken, auf Biegen und Brechen, weil man eben nicht die gesamten letzten 2-3 Jahre verlieren möchte und die Drafte davor gewesen sind, dass Verhandlungen angefangen haben, um das dann vielleicht für ewig wieder liegen zu lassen. Das verstehe ich schon. Natürlich, wenn man jetzt in sich nicht einigen kann und dann wartet man eben bis Anfang Jänner, dann ist auch nichts vertan. Viel, viel besser, eine ordentliche Regelung zu haben und Grund- und Menschenrechte geschützt werden und ein bisschen zu vertagen und dann das einfach ein bisschen im Jänner zu machen, sollte auch kein Drama sein. Also hoffen wir mal, dass es schmerzfrei jetzt noch über die Bühne geht, aber notfalls ist es auch kein Problem, wenn das Ganze erst im Jänner käme.
Mhm. Herr Hacker, ich habe gesehen, Sie sind gerade schon dabei, auf die eine Frage einzugehen. Die hatte ich nämlich jetzt als nächste für Sie präpariert. Das mit, also das ist eine Kritik an dem Kriterium, der fürs Training verwendeten Rechenleistung ist, dass eben zukünftige Architekturen vielleicht einfach effizienter sind und dann die Foundation Models mit weniger Rechenleistung auskommen und dennoch eben eine bessere, gute Leistung liefern. Und dann eben die Frage ist, ist das Kriterium, die dann nach der Rechenleistung oder der verwendeten Rechenleistung zu regulieren, ist das überhaupt sinnvoll und zukunftsfähig? Jetzt ist Ihr Ton, glaube ich, weg. Oder nur bei mir? Okay, das
Ich konnte ihn auch nicht hören. Immer noch nicht.
Sie sind allerdings nicht stumm. Vielleicht müssen Sie noch mal bei dem Mikro gucken. Ich würde sagen, Sie gucken noch mal schnell und wir gucken vielleicht mit der nächsten Frage an Sie direkt weiter, Frau Wachter. Schließt vielleicht auch an die ich eben gestellt habe. Haben Sie den Eindruck, bei der Beratung zu diesem Gesetz wurde die Expertise genug gehört, oder ist es irgendwann so, dass es in die Lobbyschlachten übergeht? Aber haben Sie den Eindruck, das ist zu wenig gewesen oder das war gut?
Ja, ich hatte das Gefühl, das ist leider wirklich zu wenig gewesen. Wissenschaft ist an und für sich ein guter Ansprechpartner, weil die Möglichkeit haben, da neutral zu sein, ihre Forschung unabhängig vorstellen zu können. Und gerade bei dem Beispiel, das Sie genannt haben mit dem Compute Power, ist das jetzt wirklich sinnvoll, das auf der Compute Power anzuhängen? Gab ja auch den Vorschlag, das nicht so zu machen und eigentlich auf die systemischen Risiken zu schauen, was ich an und für sich für eine sehr, sehr gelungene Idee fände, wenn man sagt, ist mir eigentlich egal, wie groß und mächtig das Ding ist und wie viel Daten es verschluckt, wenn es dazu beitragen kann, dass es sozusagen zu Missinformation beiträgt oder dazu beiträgt, dass, ich weiß nicht, massenhaft reputational damaging Information verbreitet wird oder Diskriminierung massenhaft stattfindet, all diese Dinge, dann ist das Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss, nicht? Denn es ist mir eigentlich egal, ob das auf 4 oder 5 oder Trilliarden von Daten getrainiert wurde. Wenn das Risiko da ist, dann muss man sich eben da etwas überlegen. Also es ist eine hilfreiche Art und Weise, darüber nachzudenken, weil es oftmals so ist, dass wenn viele Ressourcen benutzt werden, dass dann der Umweltimpact dann größer ist, ganz klar. Und dass, wenn mehr Compute drinnen ist, dass es auch zu mehr Bias führen kann. Aber das heißt nicht, dass kleinere Modelle weniger gefährlich sind. Ja? Somit kann man da wahrscheinlich einen Mittelweg finden, und sich nicht nur auf dem Compute aufhängen, sondern eigentlich auf den systemischen Risiken, die einhergehen, ganz egal, wie groß das Modell in Wirklichkeit ist.
Ja, gut, jetzt sind Sie auch schon auf die Frage eingegangen. Herr Hacker, wie sieht es bei Ihnen aus?
Hören Sie mich?
Ja,
Ah, super.
okay, sehr gut.
Ja.
Wenn Sie noch was hinzufügen wollen zu der Frage, gerne.
Ja, gerne. Also das grundsätzliche Problem ist, glaube ich, dass nicht nur das Recht, sondern eigentlich auch die AI-Forschung selber von den Ereignissen überholt wurde, sozusagen von ihrem eigenen Erfolg. Und das, was hinterherhinkt, ist tatsächlich die Möglichkeit, diese Modelle vernünftig zu testen und zu evaluieren. Das sagen einem auch die Forscherinnen und Forscher, die genau an den Modellen arbeiten und die da Riesenprobleme mit haben. Wir hatten neulich ein Gespräch mit einer hohen Abgesandten von OpenAI, die genau an solchen Schnittstellen forscht und die selber sagt, sie verstehen es halt nicht vollständig. Ja, das ist ja auch vollkommen klar. Die Modelle sind eben extrem komplex. Und das ist ein Riesenproblem. Da muss man einerseits sagen, wir brauchen mehr öffentliche Investitionen in diese Sicherheitsforschung, um diese Testszenarios einfach besser zu machen. Aber solange es das nicht gibt, solange man nicht gut sagen kann, welches Modell ist jetzt hochperformant und kann deshalb besonders gut bestimmte gefährliche Aspekte verarbeiten, zum Beispiel eben neue Formen von, sagen wir mal, DNA-Sequenzen für oder RNA-Sequenzen für neue Viren oder bestimmte Chemikalien generieren. Das geht halt mit besonders potenten Modellen besser als mit weniger potenten. Solange müssen wir sogenannte Proxies nehmen. Also müssen wir gucken, dass wir irgendwelche Metriken finden, die dieses Gefährdungspotenzial sozusagen annähernd beschreiben können. Und da ist man eigentlich in der internationalen Forschung schon der Meinung, dass diese Compute-Zahlen zumindest ein Kriterium sein können. Aber es ist ganz richtig, das ist womöglich in einem Jahr schon wieder ganz anders. Deshalb ist es aber auch so, und das macht Sinn, dass bisher, nach allem, was ich weiß, und was ja auch sozusagen von der spanischen Ratspräsidentschaft in den Überlegungen drin war, dass diese Compute-Zahl nur ein Anhaltspunkt ist. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Compute-Zahl überschritten haben, dann wird vermutet, dass es sich um so ein Hochrisikomodell, sag ich mal, Hochrisiko Foundation Model handelt. Es können aber auch Modelle aufgenommen werden, die weniger Compute haben. Da bin ich ganz bei Sandra Wachter. Ne? Es kommt am Ende des Tages darauf an, was diese Modelle für Schaden anrichten können, nicht mit wie viel Compute sie trainiert wurden. Und umgekehrt ist es auch so, der Foundation Model Provider kann im Einzelfall nachweisen, dass er zwar sehr viel Compute gebraucht hat, aber dass er trotzdem, dass da keine systemischen Risiken, warum auch immer, von ausgehen. Aber eine Korrelation, das hat Sandra auch ja auch schon gesagt, ist natürlich klar, je mehr Compute, desto mehr Emissions. Das heißt, letztlich sollten wir darauf hinwirken, mit einer Reihe von Policy Measures, die zum Teil eben noch nicht im AI Act stehen, zum Beispiel Sustainability Impact Assessments. Ja, letztlich kann man sich auch überlegen, die Einbeziehung des von AI-spezifischen Komponenten in den europäischen Emissionshandel dafür zu sorgen, dass diese Modelle insgesamt weniger Energie verbrauchen.
Mhm. Da kam auch eine Nachfrage direkt zu den Small Language Models, die quasi die Zukunft sein können, statt jetzt Generalistenmodellen. Das haben wir ja auch bei Gemini jetzt gesehen, dass sie da ja diese Nano-Version auch präsentiert haben, die quasi auf den neuen Google Pixel Handys laufen soll, die dann vermutlich vom Compute her eben weniger hatte. Genauso, Sie haben ja eigentlich schon gesagt, dass es sinnvoll wäre, dass Regulierung, Gesetzgebung da ein bisschen flexibel reagieren könnte. Vielleicht an Sie die Frage, Frau Wachter, wie in der Praxis möglich ist das denn überhaupt? Also kann man jetzt in einem Jahr dann noch ein Addendum zum AI-Act machen? Also wie könnte man überhaupt gesetzgeberisch flexibel auf solche Sachen reagieren? Oder ist die EU da einfach ein viel zu langsamer Koloss für?
Nein, also diese Sache, dass das Recht immer so langsam ist, ist so eine Geschichte, die einfach, das ist so ein Fake News, das immer herumgeistert. Recht kommt dann, wenn es Zeit ist, für Recht zu kommen, nicht zu früh und nicht zu spät. Und es geht nicht darum, der Schnellste oder der Beste zu sein, sondern es geht darum, ein Recht zu schaffen, das vernünftig Risiken abdeckt. Das ist das, was man machen möchte. Somit halte ich das für kein Problem. In Wirklichkeit, ja, sorry, was war die Frage nochmal? Ich habe es jetzt vergessen.
Entschuldigung?
Die Frage
so,
war...
Ach so, die Frage, wie dann quasi die Gesetzgebung flexibel reagieren könnte.
Genau, ja, das kann man auf verschiedenste Art und Weise machen. Also man kann sich zum Beispiel über die delegierten Rechtsakte, kann man zum Beispiel die Risikogruppen noch einmal nachbessern. Das sollte an und für sich kein Problem sein. Dann kann man mit den Standards, die ja jetzt auch noch geschaffen werden, in den nächsten ein, zwei Jahren konkretere Maßnahmen setzen, das ein bisschen ausarbeiten. Wie gesagt, wir haben ja auch noch Zeit, bis ins nächste Jahr Feintuning vom AI-Act zu machen. Das ist ja auch kein Problem. Im AI-Act selber gibt es auch Revisions-Period, die eingesetzt sind, dass man, ich glaube, alle paar Jahre einfach schauen muss, wie effektiv dieser Regelwerk eigentlich ist. Und dann kann man Nachbesserungen treffen. Also wie gesagt, diese Idee, dass das Recht immer so hinten nachhängt und nichts mehr machen kann, wenn es da ist und sofort outdated ist, ist einfach nicht wahr. Eigentlich ist der KI relativ gut geschrieben, um flexibel auf solche Neuänderungen sich umleiten lassen zu können. Also in Wirklichkeit, ja, ist das, glaube ich, aus meiner Sicht kein Problem.
Mhm. Ja, Herr Hacker, noch kurz, ansonsten würde ich hier noch schnell mit den letzten Fragen weitermachen.
Ja. Ganz, ganz kurz, tatsächlich, was jetzt spezifisch diese Thresholds anbelangt, diese Schwellenwerte, da sind genauso delegierte Rechtsakte der Kommission angedacht. Also das kann man dann auch relativ spontan ändern. Und da gibt es, wie Sandra sagte, ganz viele Techniken im Recht. Eines zum Beispiel auch mit Generalklauseln. Alle beschweren sich immer, oh, es ist alles so unbestimmt, die Rechtsbegriffe. Das ist Absicht, das ist strategische Unbestimmtheit, um sozusagen neue Entwicklungen aufnehmen zu können. Und dann gibt es Standards, die auf die jetzigen Entwicklungen reagieren und die dann entsprechend schneller angepasst werden können. Also insofern, die Rechtswissenschaftler haben ja mit dem Problem auch nicht seit gestern erst zu tun, sondern das ist im Grunde, seit es Technologien gibt, ist das ein Dauerbrenner. Und genau, das ist so eine Urban Legend, dass das Recht zu spät kommt.
Okay. Dann vielleicht noch direkt an Sie, Herr Hacker, die Nachfrage, die es ja auch noch im Chat gab, ob Sie von militärischen KI-Projekten, ob da was bekannt ist, die da auch mit agieren und ob es nicht ein großes Sicherheitsrisiko wäre, wenn man quasi die eigene Verteidigung und Sicherheit dann auf ausländischen Modellen basiert, die dann von denen man dann natürlich abhängig ist und die vielleicht auch potenzielle Backdoors haben.
Ja, in der Tat. Also es gibt, das ist öffentlich verfügbare Information, das erste KI-Rüstungs-Unicorn. Das sind ja Startups, die mit mehr als 1 Milliarde bewertet werden. Das ist Helsing, glaube ich, europaweit das erste. Drei Gründer sind auch hier in Berlin und München ansässig. Also das sind wirklich hochprofessionelle Leute, die auch entsprechend militärische Erfahrungen mitbringen und die da wirklich hervorragende Arbeit leisten. Es gibt natürlich im Ausland auch, vor allem in den USA, einige Startups, die da sehr aktiv sind, Shield AI zum Beispiel. Aber da geht es natürlich ganz zentral darum, wirklich Modelle zu verwenden, bei denen wir uns darauf verlassen können, dass die entweder von Deutschland selbst oder von ganz engen NATO-Partnern gebaut werden. Selbst da muss man sagen, müsste man schon vorsichtig sein, wenn man ein US-Unternehmen nutzt. Da muss man sich schon sehr klar vertraglich absichern, dass da sozusagen seitens der Regierung nicht interveniert werden kann. Deshalb ist es so wichtig, diese Capabilities hier auszubauen. Da aber, wie gesagt, da haben wir tatsächlich ein richtig gutes Unternehmen in Deutschland, das auch schon sehr etabliert ist und ich würde sagen, europaweit da auch seinesgleichen sucht und wirklich mit in der Weltspitze mitmischt. Und das ist auch extrem wichtig, denn wir sehen ganz klar, die Strategie in China ist und auch in Russland ist die teilweise noch defizitären, Waffensysteme, was jetzt die eigentliche Waffenproduktion anbelangt und die Genauigkeit der Waffensysteme, sieht man in der Ukraine sehr gut, dass Russland zum Beispiel schwer unterlegen ist den NATO-Standards, diese Defizite wettzumachen durch technologische Mittel. Und dem muss man sich einfach stellen. Wir leben jetzt in einer Welt, in der leider diese Bedrohungen allenthalben gängig sind. Wenn wir uns die Achse anschauen, auch Iran verfügt über sehr gute technische Möglichkeiten. Und da muss man einfach mithalten und muss auch in dem Bereich sozusagen ein bisschen die Scheuklappen ablegen. Zu Recht haben wir in Deutschland sehr lange gesagt, wir trennen ganz stark Ziviles und Militär, auch gerade in der Forschung. Ich glaube, das muss man ein bisschen neu überdenken im Rahmen der Zeitenwende. Wir brauchen sozusagen auch eine Art von Zeitenwende in der KI.
Ja, vielen Dank. Und dann zum Schluss habe ich noch eine Frage an Sie, Frau Wachter. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil ich eigentlich gedacht hatte, die Verhandlungen sind zu diesem Zeitpunkt schon vorbei. Es scheint sich jetzt nicht anzudeuten, wie mir eben hier noch gesagt wurde. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter mit dem AI Act? Also kann man das schon sehen oder ist das jetzt, hängt das jetzt von den nächsten 2 Stunden im Trilog ab?
Ja, es hängt jetzt einmal ein bisschen davon ab, was auf was man sich grob einigt. Das wird, ich weiß nicht, wird das heute oder morgen sein. Aber dann ist die Arbeit ja immer noch nicht getan. Wie gesagt, das Feintuning kommt ja dann auch im nächsten Jahr. Dann hat man ja auch noch die Aufgabe, die Standards zu schaffen, die ja dann auch noch gemacht werden. Es wird auch noch 1-2 Jahre dauern, wahrscheinlich bis die ausgefertigt werden. Man hat diesen AI Act, der das Grobe angibt, was gemacht werden soll. Und die Spezifizierungen sind dann in diesen sogenannten AI Standards dann festgelegt. Das wird auch noch dauern, bis die hergestellt werden. Deswegen ist das auch noch nicht fertig. Und selbst wenn das Ganze jetzt verabschiedet wird, dann hat man ja noch eine Übergangszeit, die zwischen 2 und 5 Jahren auch nochmal sein kann. Also man darf den Atem gespannt halten. Wie das am Endeffekt aussehen wird, wird sich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, wahrscheinlich Monaten erst zeigen.
Ja. Herr Acker, war das eine Meldung oder?
Nur ganz kurz, ich würde nur sagen, eine spannende, also couldn't agree more, und eine Sache, die auch noch spannend ist, zu sehen, die AI Liability, also die Schiene Product Liability Update, also Produkthaftungsrichtlinie und eventuell auch noch die AI Liability Directive. Auch das ist was dann noch auf den AI Act abgestimmt wird. Und die, zumindest die Überarbeitung der Produkthaftungsrichtlinie, die wird wahrscheinlich gleichzeitig mit dem AI Act kommen. Und das ist eminent wichtig für viele Unternehmen, vielleicht sogar noch wichtiger als der AI Act, denn da wird nicht nur AI, sondern auch Software erfasst. Und da geht es natürlich ganz eminent auch um Schadensersatzklagen, die auch gerade kleinere Unternehmen sehr schnell in den Ruin treiben können.
Ja, Frau Wachter.
Ja, zu dem Punkt auch noch. Und da tut es mir eigentlich in der Seele richtig leid, dass Medienberichterstattung sich für diese beiden Regulierungen nur sehr stiefkindlich eigentlich interessiert, weil es eben darum geht, dass es da Haftungsmöglichkeiten für Individuelle gibt. Wir wollen eine ganz andere Presskonferenz haben, ob das gut ausgestaltet ist und so weiter. Aber es ist tatsächlich etwas, das ist eine Regulierung, die relativ wenig Sonnenlicht bekommt. Und das wäre eigentlich besser, da auch mehr Public Discourse darüber zu haben, um das auch nochmal verbessern zu können.
Ja. Ja, perfekt. Dann vielen Dank. Herr Acker, ich glaube, was Sie da gerade geschrieben haben, das sehen die im Chat nicht. Sie müssen da noch einmal unten einstellen, dass Sie es quasi an alle schicken. Deswegen.
Okay.
Hat unser Tech-Support schon gemacht. Hervorragend. Ja, dann ist die Zeit jetzt hier auch vorbei. Erstmal vielen Dank an die Journalistinnen und Journalisten, die dabei waren. Vor allem natürlich vielen Dank an Sie, Frau Wachter und Herr Acker, dass Sie dabei waren. Genau. Wir werden heute so schnell wie möglich die Aufzeichnung von der Veranstaltung hier auf unserer Homepage online stellen. Voraussichtlich morgen gibt es dann das redigierte Transkript. Falls Sie die Audioaufzeichnung, die Videodatei oder heute schon das maschinell erstellte Transkript haben wollen, dann finden Sie in der Reminder-Mail von heute Morgen, die Sie bekommen haben, den Link dazu. Ja, dann erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Ich denke, heute werden Sie noch einiges mit Medienanfragen dann zu tun haben. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank. Ciao, ciao.